Mit Angela Gutzeit. Ich weiß nicht, verehrte Hörer, welches Mammutwerk der Weltgeschichte Sie schon immer mal lesen wollten und bislang nie dazu gekommen sind. Jetzt bietet sich ja vielleicht wieder mal die Gelegenheit, wenn der Einkaufstrubel vor den Festtagen erledigt ist, erneut Anlauf zu nehmen. Meine Empfehlung, Marcel Prousts Hauptwerk Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Eines der bedeutendsten Erzählwerke des 20. Jahrhunderts. 7 Bände, über 4000 Seiten. Die sogenannte Frankfurter Ausgabe ist bei Suhrkamp erschienen in der Übersetzung von Eva Rechel-Mertens. Aber man kann es auch einfacher haben. Der Wiener Burgschauspieler Peter Matitsch hat für den Münchner Hörverlag in den vergangenen 8 Jahren jeweils in den Wintermonaten alle 7 Bände für ein Hörbuchprojekt gelesen. Dabei herausgekommen sind 128 CDs, die 160 Stunden Hörgenuss bieten, über die Erinnerungswelt eines Ich-Erzählers mit Namen Marcel, verbunden unter anderem mit Beschreibungen der mondänen, dekadenten französischen Gesellschaft Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Diese mediale und interpretatorische Großtat wurde kürzlich zum Hörbuch des Jahres 2010 gekürt. Ein Grund mehr, mit Peter Matitsch zu sprechen. Ich hatte dazu vor wenigen Tagen die Gelegenheit und fragte ihn zuerst, welchen Stellenwert diese Beschäftigung mit Proust in seinem Leben eingenommen hat.
Ja, es ist auf jeden Fall das größte Projekt, das ich jemals gemacht habe. Aber ich muss sagen, dass ich im Lauf dieser Jahre so in diese Atmosphäre eingedrungen bin, dass es mir ganz schwer fällt, heute ohne Proust leben zu müssen. Und das muss ich ja auch nicht, weil ich kann ja immer mal wieder irgendwo reinlesen.
Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit ist kein lineares Erzählprojekt. Es geht nicht um eine nacherzählbare Fabel. Wir haben es hier mit einem komplexen Nebeneinander verschiedener zeitlicher Ebenen zu tun. Das Werk hat auch immer wieder einen theoretischen Hintergrund, sodass sozusagen die literarische Produktion selbst theoretisch betrachtet wird. Peter Matitsch, mit dieser Beschreibung kann man, glaube ich, die meisten Menschen nur abschrecken, dieses Werk zu lesen. Wie würden Sie es beschreiben?
Ja, Sie haben das sehr, sehr richtig beschrieben. Ich habe angefangen, das zu lesen. Das war vor 60 Jahren etwa.
Ui.
Ja, fast 60 Jahren. Und bin nicht sehr weit gekommen, weil dann fand ich plötzlich, also hat es mich gelangweilt. Als ich dann angefangen habe, es professionell zu behandeln, das heißt, als ich das Angebot bekam, dieses Hörbuch zu machen, habe ich mich ständig gewundert, dass ich damals nicht weitergelesen habe. Es ist natürlich für niemanden geeignet, der überhaupt kein Leser ist. Und der wird auch sicher nicht durch das Hörbuch zum Lesen bekehrt werden. Aber es ist so viel Wunderbares in diesem Werk enthalten, dass ich wirklich dankbar bin dafür, dass ich gezwungen war, mit diesem süßen Zwang, es vorlesen zu müssen, zu dürfen, dass ich sehr glücklich bin und es als eine Bereicherung empfinde, alle 7 Bände wirklich von A bis Z gelesen zu haben.
Peter Matitsch, was ist für Sie das Wunderbare? Vielleicht können Sie mal ein paar Schlaglichter auch auf den Inhalt werfen.
Ja, es beginnt mit der Belle Époque und geht über den Ersten Weltkrieg hinweg bis in die Nachkriegszeit nach dem Ersten Weltkrieg. Und da ist schon mal hochinteressant, was sich da alles geändert hat. Die ganzen politischen Entwicklungen. Die Dreyfus-Affäre spielt eine große Rolle und spaltet die französische Gesellschaft ganz stark. Das ist schon mal ein sehr interessanter Aspekt der Geschichte. Dann ist es auch gesellschaftlich so interessant, die verschiedenen Hierarchien in der Gesellschaft, wo man also feststellen kann, also man spricht einfach von Aristokratie, viel zu einfach. Es gibt den Hochadel und es gibt den nicht ganz Hochadel und es gibt den Kleinadel und es gibt die Bürger. Und ganz interessant ist zum Beispiel, dass also eine Dame, die ganz typisch der bürgerlichen Gesellschaft angehört, Madame Verdurin, die einen bürgerlichen Salon unterhält, mit sehr viel Musikdarbietungen und Lesungen. Ja, sie würden sich als intellektuellen Kreis bezeichnen. In Wirklichkeit ist es einfach so eine etwas kunstbeflissene Gesellschaft. Und wie die dann, als sie ihren bürgerlichen Mann begraben hatte, zweimal sich verehelicht mit zuerst einem Hocharistokraten und als nächstes überhaupt mit der Spitze, also fast schon königlichen Geblütes. Das ist sehr witzig beschrieben, wie unterschiedlich sie sich verhält, in der einen wie in der späteren Position, und wie die Menschen um sie herum darauf reagieren.
Vielleicht sollte man noch ergänzen, es geht im Großen und Ganzen auch in diesem Fall um Wandlung, um Veränderung, um gesellschaftliche und auch individuelle Metamorphosen, die sich ja eigentlich im Prozess der Erinnerung abspielen.
Ja, das ist vollkommen richtig. Und deshalb, auch deshalb muss man das Werk zu Ende lesen, weil man erst am Ende erfährt, also im Band Die wiedergefundene Zeit, was aus den Menschen geworden ist, die zu Beginn des Werkes eigentlich ganz andere sind. Oder teilweise Leute, die auch nicht so sehr wagen, das zu leben, wofür sie veranlagt sind. Da spielt die Homosexualität eine sehr große Rolle. Ja, natürlich auch, was die Entwicklung vor allem des Marcel, also der Hauptfigur, es ist ja irgendwo doch eine Ich-Erzählung, was das betrifft, wie er, und das kann man sehr schön verfolgen im Lauf des Buches, wie er erst ganz langsam dazu kommt, das Buch zu schreiben, von dem er eigentlich schon im ersten Band träumt und immer irgendwie nicht genug Schwung findet, um das anzufangen. Und es wird ihm auch immer gesagt, noch von seinen Eltern, jetzt setz dich mal hin und schreib das, wenn du unbedingt schreiben willst. Und am Schluss, plötzlich in der wiedergefundenen Zeit und da ganz gegen Ende, bei einer Matinee des Prinzen von Guermantes, kommt ihm plötzlich die Erkenntnis. Er sieht, wie die Menschen sich verändert haben, und daran hängt er eigentlich das ganze Werk auf.
Das heißt, er beschließt, ein Werk zu schreiben, was dem Leser beim Lesen sozusagen bereits vorliegt.
Ja, genau
das. Das ist ja der Kniff dabei und die interessante.
Das haben Sie genau richtig gesagt. Und es ist ja so, wenn man den ersten Band, also in Swans Welt, gelesen hat, hat man eigentlich schon einen perfekten Roman gelesen. Denn es endet schon damit, der erste Band, dass Proust in den, oder Marcel besser gesagt, in den Bois de Boulogne geht und dort beobachtet, wie sich alles verändert hat, wie anders die Damen angezogen sind, wie viel weniger elegant alles ist. Die Herren gehen ohne Zylinder, ja, nicht einmal Hüte haben sie auf dem Kopf. Und die Automobile fahren durch den Bois, und wie viel schöner war es doch, wie hier die Pferdewagen gefahren sind und wie er alles ja sehr sensibel und sehr intensiv beschreibt. Beschreibt er auch, wie die Pferde ausgesehen haben und wie die Kutscher ausgesehen haben, wie die Kleider der Damen ausgesehen haben. Und das ist eigentlich schon im ersten Band ein Abgesang.
Es ist schön, wie Sie jetzt auch diese Details zuletzt benannt haben, was das Ganze ja so sinnlich macht. Und darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Also um das jetzt nochmal so zu rekapitulieren, im Bewusstsein des Erzählers, dieses Ich-Erzählers über weite Strecken, werden, so kann man glaube ich sagen, versunkene Welten heraufbeschworen. Es ist ein Erinnerungsprozess, der zum Teil wirklich alle Register zieht. Das heißt, über die optische Wahrnehmung, die Geruchswahrnehmung, die Gehörwahrnehmung, Geschmackseindrücke spielen eine Rolle. Und das ist ja so dieses Faszinierende an diesen Bänden. So kann zum Beispiel, und das ist ja diese weltberühmte Stelle, ein zartes Gebäck, eine Madeleine in Lindenblütentee eingetaucht, eine Erinnerung heraufbeschwören, die in die Jugendzeit zurückgeht des Erzählers, die dieser Erzähler in Combray verbracht hat. Eine wirklich sehr bekannte Szene. Ich möchte Sie bitten, daraus für uns etwas zu lesen.
Gerne. Viele Jahre lang hatte von Combray, außer dem, was der Schauplatz und das Drama meines Zubettgehens war, nichts für mich existiert, als meine Mutter an einem Wintertage, an dem ich durchfroren nach Hause kam, mir vorschlug, ich solle entgegen meiner Gewohnheit eine Tasse Tee zu mir nehmen. Ich lehnte erst ab, besann mich dann aber, ich weiß nicht warum, eines anderen. Sie ließ darauf eines jener dicken, ovalen Sandtörtchen holen, die man Madeleine nennt, und die aussehen, als habe man als Form dafür die gefächerte Schale einer St. Jakobsmuschel benutzt. Gleich darauf führte ich, bedrückt durch den trüben Tag und die Aussicht auf den traurigen folgenden, einen Löffel Tee mit dem aufgeweichten kleinen Stück Madeleine darin an die Lippen. In der Sekunde nun, als dieser mit dem Kuchengeschmack gemischte Schluck Tee meinen Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und war wie gebannt durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir vollzog. Ein unerhörtes Glücksgefühl, das ganz für sich allein bestand und dessen Grund mir unbekannt blieb, hatte mich durchströmt. Mit einem Schlag waren mir die Wechselfälle des Lebens gleichgültig, seine Katastrophen zu harmlosen Missgeschicken, seine Kürze zu einem bloßen Trug unserer Sinne geworden. Es vollzog sich damit in mir, was sonst die Liebe vermag. Gleichzeitig aber fühlte ich mich von einer köstlichen Substanz erfüllt. Oder diese Substanz war vielmehr nicht in mir, sondern ich war sie selbst. Ich hatte aufgehört, mich mittelmäßig, zufallsbedingt, sterblich zu fühlen. Woher strömte diese mächtige Freude mir zu? Ich fühlte, dass sie mit dem Geschmack des Tees und des Kuchens in Verbindung stand, aber darüber hinausging und von ganz anderer Wesensart war. Woher kam sie mir? Was bedeutete sie? Wo konnte ich sie fassen? Ich trinke einen zweiten Schluck und finde nichts anderes darin als im ersten. Dann einen dritten, der mir sogar etwas weniger davon schenkt als der vorige. Ich muss aufhören, denn die geheime Kraft des Trankes scheint nachzulassen. Es ist ganz offenbar, dass die Wahrheit, die ich suche, nicht in ihm ist, sondern in mir. Er hat sie dort geweckt, aber er kennt sie nicht und kann nur auf unbestimmte Zeit und mit schon schwindender Stärke seine Aussage wiederholen, die ich gleichwohl nicht zu deuten weiß und die ich wenigstens wieder von Neuem aus ihm herausfragen und unverfälscht zu meiner Verfügung haben möchte, um entscheidende Erleuchtung daraus zu schöpfen.
Eine Passage aus dem ersten Band von Marcel Prousts Monumentalwerk Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, gelesen von Peter Matitsch. Peter Matitsch, das Moderne an diesem Werk ist ja, dass diese Erinnerungsvorgänge auf der einen Seite erstmal sinnlich heraufgeholt werden, in sinnlicher Form, manchmal auch blitzhaft, dass einem plötzlich etwas auffällt, einfällt, weil man es riecht oder sieht, und dann in einem nächsten Schritt es aber auch analysiert wird, ins Bewusstsein hereingeholt wird. Und das ist ja eigentlich was ungeheuerlich Modernes für diese Zeit.
Ja, das ist etwas sehr Modernes und das ist auch für mich letztendlich der große Reiz an dem Werk. Denn ich habe selbst in den Jahren, in denen ich mich jetzt intensiv damit beschäftigt habe, immer wieder die Erfahrung gemacht, dass mich irgendetwas erinnert an längst vergangene Zeiten. Das kann, wie gesagt, ein Geräusch sein, das kann ein Geschmack sein, ein Geruch, was sich haptisch, was man in die Hand nimmt und fühlt. Das ist für mich dann wiedergefundene Zeit. Es gibt ein Buch von Alain de Botton, der schreibt, wie Proust ihr Leben verändern kann. Und das ist ein sehr gescheites Buch und setzt genau das besser auseinander, was ich jetzt versucht habe, Ihnen da in meinen Worten zu schildern. Er ist davon überzeugt, dass man andere Empfindungen hat und das stimmt auch. Ich empfinde das selbst so. Man ist für Dinge sensibilisiert durch dieses Buch, die man sonst gar nicht besonders beachten würde. Jeder hat, glaube ich, Erinnerungen an Geräusche aus der Kindheit, sei das ein vorbeifahrender Zug, sei es das Trappeln von Pferden. Das sind alles Dinge, wenn sie plötzlich, sagen wir mal, in der gleichen Tonart angeschlagen werden, dann wird man plötzlich erinnert, aha, ja, damals, da warst du ein Kind und da war das so und so und das war ganz ähnlich wie heute.
Da kann ich noch was beisteuern und zwar der Berliner Schriftsteller Jochen Schmidt. Der hat ja im Jahre 2009 ein Lektüre-Tagebuch mit dem Titel Schmidt liest Proust veröffentlicht. Und da schreibt er unter anderem, staunend erlebe er, wie sich Leiden, Lieben und Eifersüchte im Spiegel der Recherche verwandeln oder verständlicher werden. Das ist ja auch etwas, wo man sagen muss, es ist ja eine grundlegende Beeinflussung.
Ja.
Ja, dass man das Leben anders empfindet, das Lieben anders empfindet, das Leiden anders empfindet. Das ist ja interessant.
Das ist wohl wahr. Und ich habe gerade jetzt neulich von Jochen Schmidt einen Artikel gelesen, wo er schreibt, dass er beim Joggen das Hörbuch eingeschaltet hat und bringt das in Beziehung, also zu den sonderbarsten Dingen. Also da zum Beispiel, ich weiß nicht, wo er an verschiedenen Orten in Berlin vorbeiläuft und was er dabei empfindet, während das und jenes gelesen wird. Das ist sehr interessant.
Peter Matic, was uns jetzt natürlich noch fehlt in unserem Gespräch, das ist doch Ihre Leistung. Das heißt, ich würde ganz gerne wissen, wie haben Sie sich eigentlich dieses doch so reichhaltige Figurenensemble erarbeitet? Das stelle ich mir also bei diesem Werk sehr schwierig vor.
Also ich habe mich eigentlich im Wesentlichen nicht darum bemüht, hier die Stimme zu verstellen. Also wenn zum Beispiel die Herzogin von Guermantes, die eine ganz große Figur in diesem Werk ist, wenn die spricht, verfällt man automatisch in einen etwas anderen Tonfall, als wenn man mit einer der anderen Figuren spricht. Und so sind verschiedene, sie sind natürlich unterschiedlich plastisch gezeichnet, die Figuren, aber meistens ist es so, dass man eigentlich jetzt nicht Mimikry machen muss, stimmliche Mimikry, sondern man kann es so lesen, wie es da steht, und man wird verstehen, welche Person das ist. Natürlich ist es so, dass man als Schauspieler, und das ist ja eigentlich mein Hauptberuf, irgendwie nimmt man sicher auch da etwas an geringfügigen Stimmveränderungen. Aber was ich so gar nicht gern habe, ist, wenn eine Dame spricht zum Beispiel, dass man dann auf einmal anfängt, so hoch zu sprechen. Das wird teilweise gemacht, aber das, meine ich, gehört eher dem Märchenerzählton an.
Offensichtlich ein sehr erfolgreiches Konzept, so wie Sie es umgesetzt haben. Meine letzte Frage zielt auf ein bisschen was Allgemeineres, und zwar auf das Hörbuch. Auf das Hörbuch an und für sich, in diesem Fall aber auch eben was Proust angeht. Was kann ein gutes Hörbuch leisten, was vielleicht dem Buch der Lektüre, der einsamen Lektüre, noch etwas hinzufügt? Denn es fällt ja auf, dass immer mehr Literatur in Hörbuchproduktionen gibt. Das hat enorm zugenommen. Man kann das teilweise als vielleicht ein bisschen oberflächliche Rezeption werten, im Sinne von, keiner hat mehr richtig Lust, ein Buch zu lesen. Aber es ist doch auch eine ganz eigene Qualität.
Ja, jetzt mal abgesehen von den Menschen, die nicht lesen können, aus traurigen Gründen, weil sie das Augenlicht verloren haben oder nie gehabt haben. Ich sehe den Wert des Hörbuches vor allem darin, dass jemand sich damit intensiv beschäftigt hat, es dann vorgelesen hat und dem Hörer eine Mühe erspart, die speziell ein solches Buch, in dem sich so ungeheuer lange Satzkonstruktionen befinden, leichter konsumierbar zu machen. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe oft, es gibt ja da Sätze, der längste Satz, da geht über 3 Druckseiten, aber es ist sehr oft, dass 1,5 Seiten bis 2 Seiten ein Satz ist, ohne dass ein Punkt vorkommt. Und da, meine ich, kann man als derjenige, der es einliest, wie man so schön sagt, durchaus hilfreiche Vorarbeit leisten, indem man sich die Struktur dieses Satzes genau anschaut. Und ich habe das viel mit Buntstiften gemacht, dass ich weiß, also hier ist das Subjekt, ich muss jetzt bis zu dem Prädikat nicht mit einem Atem, aber kommen, bis ich die Stimme wirklich senke. Ich habe manche Sätze so oft lesen müssen, bevor ich sie überhaupt verstanden habe, und bin dann sehr oft also zwischendurch entgleist und habe gesagt, na, jetzt muss ich nochmal anfangen, so geht das ja nicht. Und wenn man das entsprechend vorbereitet hat, ist schon ein Schritt zur Verständlichkeit der Sache gemacht.
Der Wiener Burgschauspieler Peter Matic. Er hat Marcel Prousts Werk Auf der Suche nach der verlorenen Zeit für den Hörverlag München gelesen. Produziert wurde beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Und jetzt kommt eine schlechte Nachricht. Die 128 CDs sind zwar nach und nach päckchenweise zu erwerben, haben aber einen Gesamtpreis von 1018 Euro. Die gute Nachricht folgt auf dem Fuße. Das Ganze gibt's auch auf 17 MP3-CDs zum Preis von 189 Euro. Und das war's im Büchermarkt kurz vor Weihnachten. Die Kollegen von der Forschung präsentieren Ihnen gleich nach den Nachrichten Neues vom Urmenschen. Mit den besten Wünschen verabschiedet sich Angela Gutzeit.